Herzlich willkommen zu unserem Hohe Leuchte Podcast, Folge 4, unserem Online-Gottesdienst während der Corona-Zeit. Heute mit unserer Karfreitagsandacht. Ich bin natürlich Niklas, euer Pastor. Im 1. Korintherbrief, 1. Kapitel, die Verse 23 und 24, da schreibt der Apostel Paulus: Wir aber verkünden den gekreuzigten Christus als den von Gott versprochenen Retter. Für Juden ist das eine Gotteslästerung, für die anderen barer Unsinn. Aber alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, erfahren in dem gekreuzigten Christus Gottes Kraft und erkennen in ihm Gottes Weisheit. Vor 2000 Jahren hat Paulus diese Worte geschrieben, aber sie sind so aktuell wie eh und je. Auch heute reagieren die Leute auf diese beiden unterschiedlichen Weisen auf das Evangelium. Die einen sagen, die Botschaft vom Kreuz, das ist eine Gotteslästerung. Zum Beispiel Juden oder Moslems sagen, Gott hat keinen Sohn. Und selbst wenn er einen hätte, er würde nicht am Kreuz elendlich verrecken. Sowas zu behaupten ist Gotteslästerung. Für die meisten unserer Mitmenschen ist das die Botschaft vom Kreuz zwar keine Gotteslästerung, aber es ist blanker Unsinn. Ja, diese Vorstellung, Gott wird Mensch und dann stirbt er für deine Schuld und du nimmst das an und dann wirst du davon frei von deiner Schuld, das ist Quatsch, das ist Unsinn, so sagen sie. Also an der Reaktion der Leute hat sich nicht viel geändert. Aber auch die Botschaft ist die gleiche geblieben. Auf jedem Kontinent der Erde wird es verkündigt, die frohe Botschaft, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist. Und wer das annimmt, der erfährt darin Gottes Weisheit und Gottes Kraft. Für uns Christen ist das Kreuz weder Gotteslästerung noch Dummheit, sondern wir erkennen darin Gottes tiefe Weisheit und Gottes große Macht. Denn es ist durch das Kreuz, dass Gott das Böse besiegt. Er besiegt durch das Kreuz die Finsternis. Er tut das nicht auf menschliche Dummheit. Die menschliche Dummheit kann gegen Böses immer nur Böses setzen. Wenn ein Mensch Gewalt erfährt, dann reagiert er meistens mit Gegengewalt. Das ist die menschliche Dummheit, könnte man sagen. Gott reagiert mit seiner Weisheit, denn er setzt gegen das Böse seine Liebe. Jesus gibt sich für uns hin, er stirbt für uns am Kreuz, damit wir leben können. Und er vergibt unsere Schuld, anstatt mit Strafe und Zorn zu reagieren. Wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir uns da hineinnehmen lassen in dieses Geheimnis, wenn wir uns darin hineindenken, dann werden wir dahinter eine tiefe Weisheit und eine tiefe Kraft erkennen. Die Weisheit und Kraft des Kreuzes. Lass uns zu Beginn unserer Andacht gemeinsam miteinander beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir für deine große Liebe. Wir danken dir für das Kreuz. Wir wollen es verstehen und wir wollen dahinter deine Kraft und deine Weisheit erkennen. Du hast das Böse nicht mit Bösem vergolten, sondern gegen das Böse dieser Welt setzt du deine unendliche Liebe. Dieser Tod am Kreuz, der uns frei macht, der erscheint für manche töricht, aber wir erkennen dahinter deine Weisheit. Jesus am Kreuz, da denken manche, du seist schwach, aber in Wirklichkeit birgt das immense Kraft. Kraft, die uns heilen kann und die auch die Menschheit heilen kann und heilen wird, wenn sie sie annimmt. Wir bitten dich, dass wir dieses Wunder tiefer verstehen, heute auch in dieser Andacht. Amen. Das Besondere unserer Karfreitagsandachten ist für mich immer gewesen, dieses Ineinander von gesprochenem Wort und Liedern. Ich habe einen Bibeltext vorgelesen oder eine Andacht gehalten und dann hat die Band dazu ein passendes Lied gespielt und so das Gesagte vertieft und nochmal verinnerlicht, sodass wir es verinnerlichen konnten. Das können wir auch heute so machen, allerdings musst du dir das ein bisschen selber organisieren. Wir haben auf unserer Website Lieder verlinkt. Und ich werde immer, wenn ich ein Bibelabschnitt vorgelesen habe oder wenn ich die Predigt gehalten habe, sagen, welches Lied dazu passt. Und du kannst dann dieses Lied anklicken und so dir deine eigene Karfreitagsandacht zusammenstellen. Wir wollen jetzt gleich den Evangeliumstext lesen über die Kreuzigung. Und als Einleitung zu diesem Text schlage ich vor, dass ihr euch das Lied anhört: In Christus ist mein ganzer Halt. Das Lied ist, wie gesagt, auf unserer Website verlinkt. Ich lese euch den Bericht von Jesu Kreuzigung, wie sie der Evangelist Johannes aufgeschrieben hat, im 19. Kapitel seines Evangeliums ab Vers 16. In Johannes 19, Vers 16, da heißt es: Die Soldaten übernahmen Jesus. Er trug selber sein Kreuz aus der Stadt hinaus bis zum sogenannten Schädelplatz, auf Hebräisch heißt er Golgotha. Dort nagelten sie Jesus ans Kreuz und mit ihm noch zwei andere, den einen links, den anderen rechts und Jesus in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, darauf stand: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nicht weit von der Stadt entfernt. Deshalb lasen viele Juden diese Aufschrift. Sie war in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache abgefasst. Die führenden Priester sagten zu Pilatus: Schreibt nicht der König der Juden, sondern dass dieser Mann behauptet hat, ich bin der König der Juden. Pilatus aber sagte: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz genagelt hatten, nahmen sie seine Kleider und teilten sie in vier Teile. Jeder erhielt ein Teil, das Untergewand aber war in einem Stück gewebt und hatte keine Naht. Die Soldaten sagten zueinander: Wir wollen es nicht zerreißen, das Los soll entscheiden, wer es bekommt. So traf ein, was in den Heiligen Schriften vorausgesagt war: Sie haben meine Kleider unter sich verteilt, mein Gewand haben sie verlost. Genau das taten die Soldaten. Wenn ihr mögt, hört euch nun das Lied an, Zwischen Himmel und Erde. Es ist auf unserer Website verlinkt. Wir lesen weiter im Johannes Bericht über die Kreuzigung ab Vers 25, Johannes 19, Vers 25. Nahe bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und deren Schwester sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. Jesus sah seine Mutter dort stehen und neben ihr den Jünger, den er besonders lieb hatte. Da sagte er zu seiner Mutter: Frau, er ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er: Sie ist jetzt deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie bei sich auf. Jesus wusste, dass nun alles zu Ende gebracht war. Aber damit die Voraussagen der Heiligen Schrift vollends in Erfüllung gingen, sagte er: Ich habe Durst. In der Nähe stand ein Gefäß mit Essig, die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein, steckten ihn auf einen Ysopstengel und hielten ihn Jesus an die Lippen. Jesus nahm davon und sagte: Jetzt ist alles vollendet. Dann ließ er den Kopf sinken und gab sein Leben in die Hände des Vaters zurück. Ihr könnt euch nun das Lied anhören, Retter dieser Welt. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, am Abend vor seiner Kreuzigung, da feierte Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl. Und anschließend gingen sie in einen Garten, den sogenannten Garten Gethsemane. Und was dort geschieht, das berichtet uns der Evangelist Matthäus im 26. Kapitel seines Evangeliums. Den Text lese ich euch vor. Matthäus 26, die Verse 36 bis 46. Dann kam Jesus mit seinen Jüngern zu einem Grundstück, das Gethsemane hieß. Er sagte zu ihnen: Setzt euch hier, ich gehe dort hinüber, um zu beten. Petrus und die beiden Söhne von Zebedäus nahm er mit. Angst und tiefe Traurigkeit befielen ihn. Und er sagte zu ihnen: Ich bin so bedrückt, ich bin mit meiner Kraft am Ende. Bleibt hier und wacht mit mir. Dann ging er noch ein paar Schritte weiter, warf sich nieder, das Gesicht zur Erde und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, erspare es mir, diesen Kelch trinken zu müssen. Aber es soll geschehen, was du willst, nicht was ich will. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Da sagte er zu Petrus: Konntet ihr nicht eine einzige Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach und betet, damit ihr in der kommenden Prüfung nicht versagt. Der Geist in euch ist willig, aber eure menschliche Natur ist schwach. Noch einmal ging Jesus weg und betete: Mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann geschehe dein Wille. Als er zurückkam, schliefen sie wieder, die Augen waren ihnen zugefallen. Zum dritten Mal ging Jesus ein Stück weit weg und betete noch einmal mit den gleichen Worten. Als er dann zu den Jüngern zurückkam, sagte er: Schlaft ihr denn immer noch und ruht euch aus? Die Stunde ist da, jetzt wird der Menschensohn an die Menschen, die Sünder, ausgeliefert. Jesus hat mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert und jetzt gehen sie in diesen Garten, um noch einmal Kraft zu tanken. Jesus will sich noch einmal geistlich stärken, denn er weiß, was jetzt kommt. Darum sucht er das Angesicht seines Vaters, seines Gottes. Er geht mit den Jüngern ein Stück, lässt sie zurück, nur drei folgen ihm und auch die drei lässt er noch einmal zurück. Und dann ist er alleine, er fällt auf die Knie und er betet. Es ist ein Gebetskampf, in dem er Angst verspürt. Matthäus berichtet, wie Schweiß von seinem Gesicht tropft, wie Blutstropfen fallen sie auf die Erde. Der Sohn Gottes hat Angst. Er fühlt die Furcht in ihm aufsteigen und er betet: Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Dieser Gebetskampf dauert mehrere Stunden und es ist immer wieder ein Ringen, wo Jesus sagt: Ich möchte diesen Kelch nicht trinken, aber wenn es dein Wille ist, dann geschehe es so, wie du es möchtest. Jesus hatte Angst, diesen Kelch zu trinken. Der Kelch, er ist sprichwörtlich geworden, er ist in unsere Alltagssprache aufgenommen worden. Wir sehen zum Beispiel die Bilder aus Italien von dieser Corona-Epidemie, wie da die Krankenhäuser überfüllt sind, wie Menschen sterben und man kann sie gar nicht richtig versorgen. Und dann fragen wir uns bange: Wird es in Deutschland auch so schlimm oder geht der Kelch an uns vorüber? Der Kelch, an Jesus ist er nicht vorübergegangen, sondern er musste ihn austrinken. Und davor fürchtete sich Jesus. Ja, in seinem Gesicht stand das blanke Entsetzen. Das ist sonderbar. Warum fürchtet sich Jesus so sehr vor diesem Kelch? Ansonsten brachte Jesus doch nichts aus der Ruhe. Ich denke da zum Beispiel an die Geschichte aus dem Evangelium, wo die Jünger in einen Sturm geraten. Und Jesus lag da gemütlich im Boot und schlief und die Jünger waren in Panik und sie weckten ihn auf und sagten: Jesus, Meister, wir werden umkommen, wir werden in diesem Sturm ertrinken. Aber Jesus brachte das nicht aus der Ruhe. Völlig ruhig stieg er aus dieser Kajüte heraus an die Reling des Bootes und sagte: Sturm, sei still. Er hatte keinerlei Angst. Oder in der Situation, als ein kleines Mädchen gestorben war und alle um sie herum, die Eltern und die Verwandten, waren todtraurig und die Jünger wussten gar nichts damit anzufangen. Aber Jesus war die Ruhe selbst. Er hatte inneren Frieden. Er ging zu diesem Mädchen und sagte: Talita kum, kleines Kind, steh auf. Und das Kind stand auf. Wann immer wir von Jesus lesen, dass er irgendetwas Schwieriges zu meistern hatte, es ging ihm völlig leicht von der Hand, verlor nie die Ruhe, er hatte nie Angst. Außer in diesem einen Moment, wo es um den Kelch ging, da fürchtet sich der Sohn Gottes. Was lässt den Sohn Gottes so erschrecken? Was hat es auf sich mit diesem Kelch? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir ins Alte Testament schauen, denn Jesus war ein Rabbi, ein Tora-Lehrer, das heißt, sein ganzes Denken war von der Tora geprägt. Das heißt, wenn er diesen Begriff Kelch hier benutzt, können wir davon ausgehen, dass es seine Bedeutung aus dem Alten Testament her hat. Das Alte Testament gebraucht den Begriff Kelch auf drei unterschiedliche Weisen. Zunächst einmal bezeichnet dort das Wort Kelch schlicht und einfach einen Becher, aus dem man trinkt. Ja, Josef hatte einen schönen Kelch, aus dem er getrunken hat. Oder David trinkt aus einem Kelch und so weiter. Aber diese Bedeutung verwendet Jesus natürlich nicht. Vor einem einfachen Kelch hat der Sohn Gottes keine Angst. Dann als zweites symbolisiert der Kelch den überfließenden Segen Gottes. Wir haben das in diesem schönen Psalm 23, wo es heißt, du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde und schenkest mir voll ein. Ja, da ist dieses Bild angesprochen von einem Kelch, der überfließt mit dem Segen Gottes. Die Hausfrau würde meckern und sagen, warum schüttest du denn den Kelch so voll? Ja, kannst du nicht aufpassen, die Tischdecke wird doch dreckig. Aber in der Bibel ist dieser überfließende Kelch auch ein Zeichen, ein Symbol für den Segen Gottes. Gott spart mit seiner Gnade nicht, sondern er schenkt dir voll ein. Das ist ein wunderschönes Bild, aber Jesus hatte es bestimmt nicht im Kopf, als er gebetet hat, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Der Kelch hat im Alten Testament eine dritte Bedeutung und das ist die Bedeutung, die Jesus verwendet hier in diesem Abschnitt und die Jesus in Angst und Schrecken versetzt. Immer wieder spricht das Alte Testament von dem Kelch, randgefüllt mit dem Zorn Gottes. So zum Beispiel in Psalm 75, Vers 8 und 9, da lesen wir, Gott selbst kommt und hält Gericht, die einen stürzt er, die anderen macht er groß. Der Herr hält einen Kelch in der Hand, gefüllt mit scharfem, gärendem Wein. Allen auf der Erde, die sich ihm widersetzen, gibt er von diesem Wein zu trinken. Sie alle müssen den Kelch leeren bis zum letzten bitteren Tropfen. Also hier das Bild von einem scharfen, gärenden Wein, der die Völker trunken macht, als Strafe für ihre Sünden, dargereicht in einem Kelch des Zornes und sie müssen ihn austrinken bis zum letzten Tropfen. Auch der Prophet Jeremia spricht von diesem Kelch des Zornes, randgefüllt mit dem Zorn Gottes. Jeremia war ein Prophet, der immer wieder sein Volk gewarnt hat. Er hat gesagt, ihr Lieben, ihr seid auf Abwegen. Ihr habt euch von Gott abgewandt, ihr nehmt Gott nicht mehr ernst und irgendwann führt das in die Katastrophe. Ihr müsst umkehren, ihr müsst zurückkehren zu Gott. So hat Jeremia immer wieder seine Landsleute angefleht. Doch die haben sich darüber lustig gemacht, haben gesagt, ach, Jeremia ist ein religiöser Spinner, den kannst du nicht ernst nehmen. Der ist nicht wirklich ganz klar im Oberstübchen. Und so haben sie ihn verspottet, seinen Gott und seinen Propheten und den Propheten Jeremia. Doch im Jahr 604 vor Christus, da blieb ihnen der Spott im Halse stecken. Denn in diesem Jahr beschloss der babylonische König einen Feldzug. Die babylonische Armee machte sich auf, um den Mittleren Osten zu erobern. Und die babylonische Armee glich einem Monster, das sich langsam vorschob und wo immer es hinkam, zerstörte es alles. Die Städte, die sie einnahmen, wurden niedergebrannt, Männer wurden hingerichtet, Frauen vergewaltigt, Kinder als Sklaven verschleppt. Es war fürchterlich, es war grausam. Dieses Monster schob sich nun langsam auf Jerusalem zu und die Israeliten bekamen große Angst. Jetzt kommt diese schreckliche babylonische Armee zu uns. Und in dieser Situation hielt der Prophet Jeremia eine denkwürdige Predigt. Er reichte einen Kelch herum und er sagte: Jeder von euch muss aus diesem Kelch trinken. Und dann predigte Jeremia und sagte: Der Herr, der Gott Israels, hat zu mir gesagt: Nimm diesen Kelch aus meiner Hand, er ist gefüllt mit meinem Zorn. Sie sollen ihn austrinken, betrunken sollen sie in das Schwert hineintaumeln, das ich unter ihnen wüten lasse. Seine Zuhörer rebellierten zunächst und sagten: Jeremia, was soll das? Das ist Quatsch, wir sind nicht schlimmer als andere Völker. Woher weißt du denn überhaupt, dass die babylonische Armee von Gott gesandt ist, dass das Gottes Strafe ist? Woher weißt du das? Das sagst du doch einfach nur so. Deinen blöden Becher, den du hier rumreichst, den wollen wir nicht trinken. Doch der Prophet Jeremia blieb unerbitterlich. Seine Predigt endete mit den Worten: Wenn sie sich aber weigern, sagt Gott zu mir, den Becher aus deiner Hand anzunehmen und zu trinken, dann sag ihnen: Der Herr der Herrscharen der Welt befiehlt euch, ihr müsst trinken, ob ihr es wollt oder nicht. Und an dieser Stelle verstehen wir, warum Jesus Angst hatte. Jesus wusste, dass er nun aus dem Zorneskelch Gottes trinken musste. Der Zorn Gottes über die Sünden der Welt, der war in diesem Becher und Jesus musste diesen Kelch bis zum letzten Tropfen leeren. Ich werde den Kelch des Zornes Gottes trinken müssen. Der Zorn Gottes über die Sünde entlädt sich auf mich. Ich werde so behandelt, als ob ich die ganze Schuld dieser Welt begangen habe und dafür büßen muss. Das war Jesus klar und davor fürchtete er sich. Jesus sah den Zorn Gottes über sich zusammenbrechen und er hatte Angst. Jesus büßte aber nicht für seine Schuld. Jesus selbst hatte nie gesündigt, er hatte keine Schuld auf sich genommen. Jesus büßte für unsere Schuld. Nicht allein für die Schuld seiner engen Freunde, sondern für die Schuld eines jeden Menschen, der je gelebt hat und der je leben wird. Für Milliarden und für Abermillionen Menschen büßt Jesus am Kreuz. Da kommt ja ein unvorstellbar Böses zusammen, eine unvorstellbare Menge an Bösen. Wenn wir das einfach nur mal Revue passieren lassen, was da in der großen Weltgeschichte passiert ist, an Niederträchtigkeit, an Gewalt, an Verachtung gegenüber Gott und Menschen. Und das sind ja nur die Sachen, die wir jetzt vor Augen haben, die wir vielleicht in einem Buch gelesen haben oder im Fernsehen gesehen haben. Da sind ja Millionen und Milliarden von Sünden, von denen wir nie gehört haben. Und alle diese Sünden summiert, das übersteigt bei weitem unser Denkvermögen. Unvorstellbare Mengen an Sünden, die zu einem unvorstellbaren Ozean an Zorn Gottes führen. Da ist ein Ozean randgefüllt mit dem Zorn Gottes über die Sünden dieser Welt. Und Jesus blickt in diesen Ozean, randgefüllt mit dem Zorn Gottes, und er fürchtet sich. Gott ist die Liebe. Das stimmt, das ist wahr. Aber es stimmt auch, Gott ist heilig. Gott liebt jeden Sünder. Das heißt, er liebt dich als Person, absolut und bedingungslos. Aber Gott hasst die Sünde. Das heißt, er hasst das, was wir falsch machen. Da, wo wir uns gegen sein Wort stellen, wo wir ihn verachten, ignorieren, lächerlich machen und wo wir unseren Mitmenschen verletzen. Das hasst Gott. Nicht uns als Person, aber die Taten, die wir begehen, sofern sie Sünde sind. In der Bibel ist der Zorn ein lodernes Feuer, wird er dargestellt als ein lodernes Feuer. Und Jesus nimmt diesen Zorn auf sich. Im Johannesevangelium haben wir gelesen, ich möchte diesen Vers nochmal vorlesen von der Kreuzigung, da eine Stelle raus. Da heißt es: Jesus wusste, dass nun alles zu Ende gebracht war. Aber damit die Voraussagen der Heiligen Schrift vollends in Erfüllung gingen, sagte er: Ich habe Durst. In der Nähe stand ein Gefäß mit Essig. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein, steckten ihn auf einen Ysopstengel und hielten ihn Jesus an die Lippen. Jesus nahm davon und sagte, es ist vollbracht. Dieser Essig symbolisiert den Zorn Gottes, den Zorneskelch Gottes, den Jesus trinkt, für uns, für dich und für mich. Nachdem Jesus den Zorn Gottes ertragen hat, ausgehalten hat, für uns gebüßt hat, danach sagt er, es ist vollbracht. Das Kreuz symbolisiert nicht nur Gottes Liebe, das tut es. Ja, und das ist eine wichtige Botschaft des Kreuzes, die Liebe Gottes. Aber es symbolisiert auch Gottes Zorn gegen die Sünde. Das Kreuz sagt uns, Gott ignoriert Sünde nicht. Er lässt es nicht einfach vom Tisch fallen und tut so, als ob das gar nicht so schlimm wäre, sondern für jede Sünde wird bezahlt. Und es ist Jesus, der am Kreuz unsere Schuld auf sich nimmt und dafür bezahlt. Und indem Jesus das tut, gibt er dir die Wahl. Er gibt dir die Wahl zwischen zwei Kelchen. Nämlich auf der einen Seite dem Segenskelch und auf der anderen Seite dem Zorneskelch. Niemand von uns muss aus dem Zorneskelch trinken. Niemand von uns. Der Zorneskelch droht nur, wenn wir das ablehnen, was Jesus für uns getan hat. Wenn wir sagen, ach, das ist gar nicht wichtig, dass Jesus meine Schuld vergeben hat, weil ich gar keine Schuld habe, weil ich vor niemandem verantwortlich bin, weil Gott sich mal nicht so anstellen muss. Wenn wir in solche Gedanken hineinkommen, in so eine Arroganz, in so einen Hochmut gegenüber Gott, dann laufen wir Gefahr, den Zorneskelch zu trinken. Das muss aber nicht sein und das soll auch nicht so sein, sondern Jesus hat den Zorneskelch getrunken, damit du aus dem Segenskelch trinken darfst. Wer die Vergebung annimmt, der trinkt nicht aus dem Zorneskelch. Wer sagt, Jesus, du bist für meine Schuld gestorben, der darf aus dem Segenskelch trinken. Das heißt, dass er erfahren darf, dass Gott ihn bedingungslos annimmt, mit allen Fehlern, mit allen Schwächen, als Sünder. So wie du bist, so wie ich bin, nimmt Gott uns an. Er nimmt uns an als seine Kinder. Er sagt, du bist mein Kind. Du bist so für mich, als wärst du mein Kind, meine Tochter. Und ich achte auf dich wie ein Vater. So dürfen wir erfahren, dass Jesus uns hält im Leben und im Tod, egal was passiert. Wir sind geborgen in seiner Hand, voller Gnade, voller Liebe, umschließt uns seine Hand. Jesus hat aus dem Zorneskelch getrunken und er macht dir damit das Angebot, trink aus dem Segenskelch. Nimm es an und trinke den Segenskelch. Amen. Um das Gehörte noch einmal zu vertiefen und auch zu verinnerlichen, schlage ich vor, ihr hört euch das Lied an, Wer ist solch ein Gott, so wie du, der die Sünde verzeiht und das Unrecht vergibt? Das Lied ist auf unserer Website verlinkt. Ich möchte noch ein Gebet mit uns sprechen. Lieber Vater, wir danken dir für deine unendliche Liebe. Wir danken dir, dass du deinen Sohn geschickt hast und wir danken dir, Herr Jesus, dass du bereit warst, aus diesem Zorneskelch zu trinken. Wir haben versucht, uns zu verdeutlichen, was dieser Zorneskelch bedeutet. Wir haben nur Glimpse davon erfassen können, was das für eine Angst, für eine katastrophale Sache war, dass du das trinken musstest, was das für dich bedeutet hat. Und wir danken dir dafür, dass du das alles auf dich genommen hast für uns, damit wir aus dem Segenskelch trinken dürfen, damit wir Kinder Gottes sein dürfen. Wir bitten dich, dass wir das annehmen dürfen, dass wir das verstehen und dass wir diese Vergebung auch weitergeben an unsere Mitmenschen, dass wir Vergebung leben, weil wir wissen, uns wurde vergeben, darum vergeben wir anderen. Und so segne ich euch, liebe Gemeinde, ich segne euch, liebe Zuhörer, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ja, das war Folge 4 unseres Hohe Leuchte-Podcastes, unserem Online-Gottesdienstes während der Corona-Zeit, unsere Karfreitagsandacht. Ich hoffe, ihr schaltet in 2 Tagen wieder rein, dann natürlich mit unserem Ostergottesdienst. Bis dahin wünsche ich euch Gottes Segen, 2 schöne Tage und macht's gut.